Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Liske. Gestern Abend hat uns die traurige Nachricht erreicht, dass der polnische Dichter Adam Zagajewski im Alter von 75 Jahren verstorben ist. Geboren wurde er am 21. Juni 1945 in der Stadt Lemberg, die heute in der Ukraine liegt und Lviv heißt. Adam Zagajewskis Familie musste die Stadt verlassen. Ihre neue Heimat wurde Gleiwitz, heute Gliwice, in Schlesien. In gewisser Weise hat diese von einem großen Verlust geprägte Kindheit das Leben Zagajewskis vorweggenommen. Er ging als Mit-30er ins Exil, über West-Berlin nach Paris, später in die USA. Und er kehrte als anerkannter Lyriker und Weltbürger 2002 nach Polen zurück. 17 Gedichtbände hat er seit 1972 veröffentlicht. Und wenn er auch Romane und Essays geschrieben hat, so ist die Lyrik doch seine Herzensangelegenheit geblieben. Über sein Verständnis als Lyriker hat Zagajewski einmal gesagt:
Ich weiß nicht, was ein Gedicht ist. Es ist etwas Rätselhaftes darin. Es ist kein Aphorism, es ist keine Weisheit. Ich glaube, es ist eine Bewegung, eine kleine Bewegung in der Sprache, in der Vorstellungskraft. Ich kann nicht sagen, dass ich meine Gedichte gut kenne. Was ich kenne, ist das Gefühl, das kommt, wenn ich ein neues Gedicht schreibe. Und das ist manchmal ein Glücksgefühl, eine Art von Euphorie, als ob man etwas gefunden hätte.
Michael Krüger ist ebenfalls Lyriker und er war viele Jahre lang Leiter des Münchner Hansa Verlags, in dem die Gedichtbände von Adam Zagajewski erscheinen. Ich habe Michael Krüger vor der Sendung gefragt, wie sich diese Suchbewegung, von der der Autor spricht, in seinen Gedichten denn bemerkbar macht.
Ja, er fing natürlich auch einmal an in den 70er Jahren. Und da waren seine Gedichte noch sehr viel zeitgenössischer. Und da war die Bewegung klar, nämlich auf ein Ziel hin. Ein soziales oder politisches oder auch geistiges, aber das Gedicht als Erledigung einer Frage. Und je älter er wurde, desto mehr kam zum Vorschein eben dieses Suchende. Eine Bewegung, die kein Ziel kennt, die zwar eine Überschrift hat und oft auch dann der Überschrift gemäß etwas mitteilt, etwa über seine Eltern oder über seine Stadt, in der er lebte, die letzten Jahre, Krakau. Aber es blieb eben immer noch ein Rest übrig. Und dieser Rest war, das weiß man ja auch von anderen Dichtern, der Rest war, wie entsteht etwas, was man eben nicht bis ins Letzte analysieren kann.
Es geht also um den geheimnisvollen Rest. Er hat sich selbst einmal als Traditionalist bezeichnet. Er hat gesagt, ich bin auch altmodisch. Er hat aber zugleich auch auf der Nahbarkeit von Lyrik bestanden. Wollte er auch verstanden werden?
Oh ja, er wollte sehr wohl verstanden werden. Und man muss sagen, dass die polnische Bürokratie, der polnische Staat in seiner Jugend sehr wohl verstanden hat, was er sagen wollte. Und das war auch der Grund, warum er viele Jahre Publikationsverbot hatte. Man durfte seine Bücher nicht drucken. Und diese Abweichung, dieses Nachdenkliche an Adams Gedichten, das ist ja das genau, was sie so besonders macht und was sie meines Erachtens so von allen anderen Dichtern abhebt, wie ich kenne.
Vor allem das Leben in den USA war für ihn sehr bedeutsam. Er hat eine große Wirkung in der englischsprachigen Welt. Und er hat natürlich auch, ja, man kann sagen, vielleicht einen unfreiwilligen Erfolg gelandet, indem die Zeitschrift New Yorker nach dem Einsturz der Zwillingstürme am 11. September 2001 eines seiner Gedichte abdruckte. Versuchst, die verstümmelte Welt zu besingen. Er beschreibt in diesem Gedicht augenscheinlich die zurückgelassenen Dörfer seiner Kindheit. Er musste als Kind ja Lemberg, seine Geburtsstadt, mit seiner Familie verlassen. Würden Sie sagen, Herr Krüger, dass es so eine Art kollektive Trauer gibt, die einfach zu den Menschen gesprochen hat in diesem Moment?
Ja, das kann man sehr wohl sagen. Adam ist ja als kleines Kind bereits vertrieben worden. Und dieses mitteleuropäische Bewusstsein sozusagen im Zentrum der alten und der neuen Welt, der großen Kriege zu leben, das hat ihn natürlich nie verlassen. Und das ist eine Unterstimme, die in vielen, vielen Gedichten immer mitschwingt.
Ich lese Ihnen ein paar Zeilen, Adam Sagajewski. Wach auf, meine Seele, ich weiß nicht, wo du bist, wo du dich versteckt hast, aber ich bitte dich, wach auf. Noch sind wir zusammen, noch liegt ein Weg vor uns. Unser Stern wird der helle Saum des Morgens sein. Herr Krüger, heißt es vielleicht, dass jemand wie Adam Sagajewski doch besonders gut gerüstet war für die letzte Reise?
Ja, das ist natürlich eine Frage, die ich mir seit gestern auch ununterbrochen stelle. Er war jemand, der sozusagen, wenn man mit ihm sprach, selbstverständlich damit immer gerechnet hat, dass man auch einmal nicht mehr da sein würde. Aber ich weiß nicht, ich kann mich nicht daran gewöhnen, dass er tot ist, weil er gerade bei den letzten Malen, die wir uns gesehen haben, von einer Präsenz war, die unheimlich ist. Er konnte in 4 Sprachen lesen, sprechen. Er war witzig, er war ironisch, skeptisch. Und dass so eine Stimme plötzlich verschwunden sein soll, das kann ich mir nicht vorstellen. Also irgendwie wird der bleiben.
Adam Sagajewski hat wirklich viele große und wichtige Ehrungen bekommen, wenn nicht alles, was man als Lyriker so bekommen kann. Für den Nobelpreis war er ewiger Anwärter. Hat er das mit Fassung getragen, mit Gelassenheit, oder hat ihn das gewurmt?
Nein, das hat ihn mit Gelassenheit getragen, weil er, komischerweise, haben wir darüber zweimal lange gesprochen. Und wo ich gedacht habe, jetzt fehlt dir eigentlich nur noch der Nobelpreis. Und dann sagte er, aber es ist doch so ungerecht, dass die Polen dauernd Nobelpreise für Poesie kriegen. Wir haben doch auch sehr gute Prosaisten. Und natürlich ist jede Diskussion mit Schriftstellern über den Nobelpreis auch eine über die Autoren, die ihn nicht gekriegt haben.
Sagt der Verlegerfreund Michael Krüger zum Tod von Adam Sagajewski. Wer dessen Gedichte nachlesen will, kann das im Karl-Hanser-Verlag tun. Die Wiesen von Burgund und Asymmetrie sind 2 lieferbare Titel. Und nun zu 2 Romanen, die aufs Schönste zeigen, was das wirklich Einzigartige an Literatur ist. Nämlich, dass sie die Innenwelt von Menschen aufschließen kann, die ganz andere Zeiten erlebt haben als die jeweiligen Leser. Das gilt für einen fast vergessenen Roman der jüdischen Autorin Grete Weil, der nun wieder aufgelegt wurde. Das gilt auch für das Debüt der britischen Autorin und Journalistin Gemma Wayne. Um 3 Frauenschicksale geht es Gemma Wayne, und die innere Spur dieses Romans führt sogar bis nach Ruanda. Peter Henning hat Der silberne Elefant für uns gelesen.
Als der Österreicher Robert Musil, Verfasser des 1930 erschienenen, epochenmachenden Riesenromans Der Mann ohne Eigenschaften, 6 Jahre zuvor seine Novellensammlung 3 Frauen publizierte, verstand er diese als Parabeln der Notwendigkeit einer Wiederherstellung des Lebensinstinkts und als Erkundigungen der seelischen Labyrinthe und des Beziehungsgeflechts zwischen Mann und Frau. Auch im ersten Roman der britischen Journalistin und Schriftstellerin Gemma Wayne stehen 3 Frauen und ihre seelischen Labyrinthe im Zentrum. Es sind an Wendepunkten ihres Lebens angelangte Geschöpfe, über die es, vorgeführt an der auf eine wilde Drogenkarriere zurückblickenden Vera, die nun Hilfe bei Jesus zu finden hofft, stellvertretend heißt:
Vera wünschte sich so sehr, rein zu sein, gut zu sein. Und mit gut meinte sie etwas, das sie nicht so recht in Worte fassen konnte, von dem sie aber wusste, dass es ihr abhanden gekommen war. Vera füllte die Leere in ihrem Innern mit Jesus.
Vera versucht, ihrem streng bibeltreuen Freund Luke eine moralfeste Partnerin zu sein. Doch das hat seinen Preis. Sie verheimlicht ihm ihre lange Drogen- und Beziehungsvergangenheit ebenso wie die Existenz eines Kindes, das sie unmittelbar nach seiner Geburt weggab. Waynes Figuren hungern buchstäblich danach, das Alte hinter sich zu lassen. So auch Emilienne. Sie hat in Ruanda eine Vergewaltigung erlebt und ist aus dem bürgerkriegsversehrten Land nach London geflohen. Dort arbeitet sie nun als Pflegekraft. Denn sie hat sich entschieden, anderen jenes Gute zukommen zu lassen, das ihr selbst in Ruanda versagt blieb. Auf jenen von Vera, immer neu um Hilfe angerufenen Gott aber, zählt sie dabei schon lange nicht mehr.
Damals war Gott ihr Freund gewesen, ihr Retter, verlässlich, unfehlbar. Doch wie sollte sie ihm nun noch vertrauen? Wie sollte sie irgendjemandem vertrauen? Behalte deine Sorgen für dich, dann können die Hunde sie nicht fressen, hatte ihre Mutter einmal gesagt. Und Emily hielt sich eisern an diesen Rat.
Lukes verwitwete, krebskranke Mutter Lynn rundet das von Wayne kunstvoll austarierte Figurentrio ab. Sie scheint als Einzige bereit, das ihr widerfahrene Schicksal zu akzeptieren. Ihre Tage bringt sie mit Malen zu und mit langgedehnten Rückblicken auf ihr Leben als Ehefrau und Mutter. Lynn zieht Bilanz, auch wenn es ihr lange schwerfällt, mit ihrer Vergangenheit Frieden zu schließen.
Lynn ließ den Blick durchs Zimmer wandern und betrachtete prüfend jedes Bild. Ihre Gemälde waren wie ein Tagebuch der vergangenen 15 Jahre. Eher ruhige Zeiten fanden Ausdruck in urbanen Szenen oder in den Stränden und Wäldern ihrer Jugend. Andere Phasen, geprägt von Reue, Kummer, Frust und Zorn, spiegelten sich in den fiebrig glänzenden Augen oder von Gram gezeichneten Gesichtern derer, die sie liebte.
Doch dann betritt eines Tages, weil ihre Schöpferin es so will, Emilienne als Angestellte der Firma Homecare Lynns Wohnung, um sie, die inzwischen die meiste Zeit im Bett zubringen muss, zu betreuen. Und aus der anfänglichen Distanz zwischen ihnen entsteht nach und nach die von Wayne fein gezeichnete Freundschaft zweier Frauen. Lynn blüht als Beraterin der Jüngeren ein letztes Mal auf und Emilienne vermag es endlich, über die in Ruanda erlittenen Schrecken zu sprechen.
»Ich werde versuchen, es Ihnen zu erzählen«, sagte sie resolut und nahm Lynns zerbrechlichen Arm. Und dann machten sich die beiden Frauen auf den Weg ins Wohnzimmer, leicht aneinandergelehnt, wie es ihnen inzwischen zur Angewohnheit geworden war.
Erstaunlich souverän fächert die Debütantin Wayne ihre drei sich reibungslos miteinander verzahnenden Frauenporträts vor uns auf. Doch dann tritt Chris, der Vater von Veras Kind, auf den Plan und bietet ihr an, ein neues Leben zu dritt zu führen, nachdem er den Jungen aufspüren konnte. Er stürzt Vera damit in tiefe Konflikte und offenbart zugleich die Brüchigkeit der jeweils von falschen Voraussetzungen ausgehenden Beziehung zwischen Vera und Luke. So erweisen sich Gemma Waynes subtil ineinander verflochtene Geschichten unterm Strich als Meditationen über die unverstandene Tiefe menschlicher Gefühlsempfindungen, wie Robert Musil es einst für seine drei Frauen reklamierte. An diesem berührenden Roman hätte der Österreicher zweifellos seine Freude gehabt.
Gemma Wayne, Der silberne Elefant, aus dem Englischen übertragen von Ursula C. Sturm, ist im Eisele Verlag München erschienen. 428 Seiten, 24 Euro und Sie hörten einen Beitrag von Peter Henning. Gegen das Vergessen anschreiben, mit aller Liebe, allem Vermögen, in zäher Verbissenheit. So hat Grete Weil ihr Selbstverständnis als Autorin einmal formuliert. 1906 in Bayern geboren, war sie in einem bürgerlichen, liberalen und den Künsten sehr zugewandten Milieu aufgewachsen. Ihre Familie war jüdischer Herkunft, weshalb Grete Weil 1935 nach Amsterdam emigrierte. Sie schloss sich dem Widerstand an, entkam mehrfach der Deportation, musste zeitweise in der Prinzenkracht untertauchen. Dennoch, und sehr zum Unverständnis ihres Freundes Klaus Mann, ist Grete Weil nach dem Krieg nach Deutschland zurückgekehrt. Und sie hat geschrieben. Tramhalte Beethovenstraat aus dem Jahr 1963 ist ihr bekanntester Roman. Der wurde nun wieder aufgelegt und Paul Stob hat ihn für uns gelesen.
Der junge deutsche Schriftsteller Andreas gilt nach der Veröffentlichung zweier Gedichtbände und einer Novelle als vielversprechendes Talent. 1942 verdankt er es den Beziehungen seiner Familie, dem Kriegseinsatz zu entkommen. Dafür verpflichtet er sich, als Zeitungskorrespondent aus dem besetzten Holland zu berichten. Andreas bezieht ein Zimmer in der vornehmen Beethovenstraat nahe dem Amsterdamer Stadtzentrum. Ein Deutscher in Zivil, als Untermieter zunächst skeptischer Holländer. Eigentlich will er die Korrespondentenarbeit nebenbei erledigen und sich seinem Roman über einen Kunstfälscher widmen. Aber schon bald wird er in das Drama der Deportationen hineingezogen. Jede Nacht beobachtet er von seinem Fenster aus, wie hunderte Menschen in Straßenbahnen gezwungen werden. Es ist der Beginn ihres sogenannten Weges nach Osten.
Halblaute, scharfe Kommandos. Schnell, schnell, schneller, Wagen 1, 1A, 2, 2A, 3. Die Jungen mit den Armbinden schleppten Koffer, Rucksäcke, führten alte Leute. Sie drängelten in die Wagen in fürchterlicher Eile. Hühner, die gackernd zum Futternapf rennen, stießen sich gegenseitig mit Ellbogen fort, voll Angst, nicht mitzukommen. Stolperten die Trittbretter hinauf, ein Mann fiel zu Boden, die anderen stiegen über ihn hinweg, konnten es nicht erwarten, drinnen zu sein. Immer wieder schlugen Hunde an, von ihren Führern durch einen leichten Schlag mit der Leine dazu angehalten.
Andreas ist schockiert und beteiligt sich am Widerstand. Er übernimmt Aufgaben, die er als Deutscher unauffällig erledigen kann. Vor allem aber gewährt er dem 17-jährigen jüdischen Jungen Daniel, der den Schergen bei einem der nächtlichen Straßenbahntransporte entwischt ist, Unterschlupf.
Daniel stand mitten im Zimmer, Arme und Hände flach an den Leib gepresst, den Kopf ein wenig zur Seite gelegt, als sei er zu schwer, um ihn aufrecht zu halten. So sahen Erhängte aus, solche, die es hinter sich haben und friedlich im Winde pendeln.
Die Sorge um seinen Schützling bestimmt schon bald Andreas' Alltag. Als Daniel von einem nächtlichen Kuriergang nicht zurückkehrt, ist allen Beteiligten klar, dass die Besatzer ihn erwischt haben müssen. Auch Miep, eine der Organisatorinnen des Widerstandsnetzwerks, fliegt auf. Grete Weil, 1906 geboren, verarbeitete in Kramhalte Beethovenstraat ihre eigenen Erfahrungen. Die großbürgerliche bayerische Herkunft, das Emigrantenleben der 30er Jahre, als sie in der Beethovenstraat ein Fotostudio betrieb, die Deportation und Ermordung ihres Mannes Edgar Weil und ihre Arbeit für den Amsterdamer Judenrat, der ihr das Überleben sicherte, bevor sie selbst untertauchen musste. Genaue Kenntnisse der niederländischen Situation und die psychologisch präzisen Beobachtungen zeichnen den spät anerkannten Roman aus. Der nächtlich vollzogene Judenmord wird nur ansatzweise direkt geschildert. Das Grauen entfaltet sich im Handeln der Personen, die es wahrnehmen und erleiden. Auch der Widerstand hat nichts Eindeutiges, Heroisches. Andreas handelt vor allem aus dem Drang, mit dem Einsatz für seinen Schützling, seinem eigenen Leben einen Sinn zu geben. Die Tatsache, dass er Daniel nicht retten konnte, belastet Andreas nach dem Krieg. Er hat eine Cousine von Daniel geheiratet und lebt in München. Seine eigene Familie blendet, wie große Teile der bundesdeutschen Gesellschaft um 1960, die Nazi-Verbrechen aus. Ihn dagegen hält die Vergangenheit gefangen. Er ist emotional blockiert, kann weder lieben noch schreiben. Von einer spontanen Fahrt nach Amsterdam erhofft er sich eine Befreiung. Das erneute Durchleben der Besatzungsjahre aber verstärkt nur die paradox wirkende Sehnsucht nach dieser Zeit, die ihm einen Lebenssinn gegeben hat.
Er sehnte sich nach der Zeit seiner Angst, nach verdunkelten Straßen, dem Schießen der Flak, seinem Zimmer, nach Hunger, Illegalität, Empörung, nach dem großen Schmerz.
Auch ein Besuch der Gedenkstätte Mauthausen bietet Andreas keine Linderung, kein Mehr an Verstehen. Er empfindet in Mauthausen, wo Daniel ermordet worden ist, nur Leere.
Niemand, der es sich anschaute, würde auch nur das Geringste von dem Vergangenen erfahren. Niemand würde eine Antwort bekommen, wie es möglich gewesen war. Die Gemordeten hatten das Geheimnis und das ihrer Mörder mit sich genommen.
Wie frühe niederländische Nachkriegsromane, etwa von Willem Frederik Hermans, entfaltet Kramhalte Beethovenstraat seine Kraft weniger durch die Schilderung der Ereignisse selbst, als durch den Blick auf die Psyche der Beteiligten, die sich der Ungeheuerlichkeit der Situation ausgesetzt sehen. Nichtjüdische deutsche Überlebende wie Andreas, die die Verbrechen nicht verdrängen konnten, mussten mit dem Gefühl der Unzulänglichkeit und des Scheiterns leben. Schuld hat Grete Weil als jüdische Überlebende Zeit ihres Lebens übrigens auch selbst empfunden, wie sie in ihrer Autobiografie berichtet hat. Es ist ein großes Verdienst des Verlags, ihren Roman, der 1963 zu früh erschien, wieder ins Gedächtnis zu rufen.
Meint Paul Stob zu Grete Weils Tramhalte Beethovenstraat. Erschienen im Verlag Das kulturelle Gedächtnis mit einer biografischen Notiz, herausgegeben von Carsten Pfeiffer. 192 Seiten kosten 22 Euro. Und das war's im Büchermarkt. Hier geht es gleich weiter mit Forschung aktuell. Dort kann man erfahren, wie Social Distancing bei Tieren funktioniert. Dazu begrüßt sie Uli Blumenthal und hier an dieser Stelle dankt fürs Zuhören, Tanja Lieske.